2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Mitten in unserer Welt hat Gott seinen Plan, sein Volk ins verheißene Land zu führen. Wir haben in den zurückliegenden Dienstagen gehört, wie Pharao an diesem Plan Gottes gescheitert ist. Für manche ist das entsetzlich. Sie sind erschrocken und sagen, dann kann man sich ja sein Unglück holen. Das kann man. Wer gegen Gottes Pläne kämpft und wer Gott sperrt, kann furchtbar unter die Räder kommen. In unserer Zeit ist ja eine merkwürdige Art, wie wir den Frieden der Welt verstehen. Das, was uns vielleicht auch in Jugoslawien so verzweifeln lässt. Ich denke immer, es wäre sicher erfolgreicher gewesen, wenn die UNO statt Soldaten Kindergärtnerinnen hingeschickt hätten. Die hätten bestimmt mehr erreicht als Soldaten, die nicht kämpfen können. Man kann dem Bösen nicht wehren, indem man hinsteht und Worte macht. Wenn unsere Polizei so arbeiten würde, wäre morgen das Chaos in unserer Welt da. Was wir gegenwärtig erleben, auch mit dem Aufkommen des Terrors, auch was in Tschetschenien passiert ist, das ist natürlich der letzte Schritt ins Weltende. Das sind chaotische Entwicklungen. Es muss ja morgen bloß eine Handvoll von Mafia-Leuten ein Atomkraftwerk in Besitz nehmen und die Welt ist erpressbar. Es kann niemand mehr wehren. Und da sagen alle, jetzt brauchen wir eine Welteinheitsregierung mit einem Fürsten, der die ganze Welt regiert. Da stehen wir dort, wo wir eigentlich sind. Es gibt gar keine andere Lösung mehr. Ich bin kein Prophet, aber das sind eigentlich beunruhigende Dinge. So etwas hätte man nicht in den kühnsten Träumen gedacht, was alles da läuft. In der Bibel ist das jetzt ganz wichtig. Gott baut sein Reich und wer sich da dagegen stellt und wer gegen Gottes Reich kämpft, kommt darin unter. Und das ist das, was uns interessiert. Das ist gar nicht mit Liebesworten und zart bescheidet, sondern: Steh nicht gegen den Gott, der sein Reich baut. Das ist was Furchtbares, einer, der Gott nicht die Türe öffnet und den Weg öffnet. Ich habe mit einem jungen Pfarrer gesprochen, der auf dem Kirchentag war und ganz arg schockiert war. War eigentlich innerlich glücklich, in dem Telefon zu hören, dass er endlich einen klaren Durchblick bekommen hat. Er ist aus musikalischen Gründen hingegangen, um dort zu musizieren. Sagt, das ist ja furchtbar. Da sage ich, ja, so gottlos ist eben unsere Welt geworden. Hat er gesagt, nein, Das ist nicht schlimm, wenn die Welt gottlos wird, sondern wenn die Kirche gottlos wird, dann wird es furchtbar. Wenn die Kirche nicht mehr weiß, was sie zu sagen hat und was sie zu bringen hat, und sagt, da kann man über nichts mehr diskutieren, da kann man nicht einmal mehr über die allereinfachsten Fragen, die haben dann ein Lied gesungen über die Abtreibung und da war schon die Erregung so groß, dass sie kaum ihr Lied fertig singen konnten. Das heißt, so dürfen wir doch heute nicht mehr so eng sein und so weiter. Verstehen Sie, wenn Gott seinen Weg geht, dann ist bloß wichtig, ob wir dabei sind, wo Gott seinen Weg heute durch diese Welt geht. Und wir brauchen uns gar nicht aufregen, wir können nicht die Welt bekehren, das hat niemand behauptet. Wir können auch nicht andere umstimmen, aber wichtig ist, wo Gott mit seinen Heilsplänen durch die Welt zieht, da wollen wir dabei sein. Und Gott tut seine Wegführungen machen und da hat er sein Volk aus Ägypten gerufen und das ist furchtbar, wer sich ihm in den Weg stellt. Und wir wollen dort dabei sein, wo Gott in diesen Tagen Großes wirkt. Wir können nichts bewegen, aber Gott bewegt in unseren Tagen viel und wir freuen uns mit, wo in diesen Tagen Gott viel tut. Und es ist schlimm, wenn wir das Werk Gottes dämpfen, wenn wir es aufhalten, wenn wir ihm im Wege stehen. Und so kommt Israel durch die Wüste und da kommt das Volk der Amalekiter. Das Amalek, das ist ein Enkel vom Esau, der biblischen Abstammung nach, und ist ein Nomadenvolk im Negev. Dieses Nomadenvolk im Negev kämpft gegen Israel. Ist ja unheimlich, dass einmal alle Weltvölker gegen Israel kämpfen werden. Das wird furchtbar werden. Wenn wir alle an der Schuld Amaleks teilhaben, auch die Deutschen, haben ja furchtbar viel gegen Israel schon getan. Damals, als Amalek gekämpft hat, hat Gott das nicht durchgehen lassen. Gott hat verschiedentlich seinem Volk auch geboten, in seinem Namen den Weg frei zu kämpfen. Ob es uns gefällt oder nicht, so steht es in der Bibel. Ist ja merkwürdig, wir haben heute alle eine sehr sorgfältige Art, dass wir sagen, ja, aber das ist ja eine Tötung. Es ist ja immer interessant, wie unser Gewissen verschoben ist. Aber zeigt sich am deutlichsten, wie wenig sensibel dann manche Menschen sind, wenn es etwa um die Tötung der Kinder im Mutterleib geht. Oder im Hass. Ich will weiter nicht darüber reden. Wir wollen einfach die Geschichte lesen, die da ist. Sie versperren Israel den Weg. Sie wollen aufhalten, dass Jesus der Gemeinde kein Recht gegeben hat, das Schwert zu nehmen. Das möchte ich gleich dazu sagen. Das ist ein Unterschied zwischen dem alten Bund in Israel. Aber ich hätte heute nicht den Mut und auch sicher nicht das biblische Recht, dem Volk Israel zu verwehren, dass sie sich heute schützen in Israel. Das ist ein Unterschied zwischen der neutestamentlichen Gemeinde und dem Volk Israel. Übrigens, es gibt kein Volk der Welt, das ohne Waffen durchkommt. Also ich kenne nur einen Staat in der Welt, der keine Waffen hat, das ist Costa Rica. Der hat nur Polizei, 5000. Aber die Costa Ricaner haben immer furchtbare Angst. Sie sagen, das, bei uns muss man nicht mal vorher anklopfen. Da kann man in einer Nacht das ganze Land besetzen. Aber es gibt es gar nicht. Deshalb, ich will das Thema hier nicht erörtern, sondern ich will jetzt vom Volk Gottes reden, wie diese Not vom Volk Israel angegangen wird. Es geht eigentlich immer übers Gebet und über das wollen wir heute Abend reden. Die anderen Fragen lassen sich nie richtig klären, weil die mit dem Bösen unserer Welt zusammenhängen. Wie man in einer gefallenen Welt eine Notordnung aufrechterhalten kann. Wer durchs Schwert umkommt, der soll durchs Schwert sterben und was da alles in der Bibel drin steht. Das sind immer einfach Sachen. Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Das Gebet. Das Erste, was ich sagen will, das Gebet macht mutig. Ich weiß nicht, warum wir das Gebet so schlecht benutzen. Und warum wir so wenig beten. Warum Jesus auch seine Jünger immer hat auffordern müssen, bete doch. Warum? Eigentlich ist das doch eine tolle Gelegenheit zum Beten. Und wir sind in schwierigen Augenblicken, wenn es gefährlich wird, sind wir schnell dabei, mit allen hektischen Versuchen das zu lösen. Und das Wissen, dass das Gebet schwierigste Situationen löst, haben wir doch oder glauben wir nicht dran? Jetzt könnten wir ganz viele Geschichten beibringen, aus unseren Tagen, vielleicht aus Ihrem Leben, gerade erlebt. In den letzten Tagen, was durch das Gebet passiert, durch das Gebet passiert. Das ist so wunderbar und so bewegend, dass man doch sprachlos ist. Also wenn ich bloß an unseren Bruder Dürr denke, wie er da sieht, gerade gesagt, da war der Kopf weh nach seiner Tumoroperation. Nein, das über den Computer hat er sich heute geärgert, nicht über seinen Kopf. Wo ist denn der Bruder Dürr? Da sitzt er ganz still. Das ist doch wunderbar, was Gott tut. Und wir waren doch alle bedrückt, wie wir die Nachricht hörten, so wie wir da unten zusammen gesessen sind am ersten Abend, wo man alles fürchtet und wie Gott Gebet erhört. Und wir können doch jetzt Stück um Stück sagen von Dingen, wo wir nicht mehr eine Lösung erhofft haben. Das Gebet ist die wunderbare Einladung unseres Herrn, dass er uns sagt, sag doch deine Sachen mir. Und er sagt nicht, ihr dürft nur fürs Reich Gottes beten, sondern wirf dein Anliegen, das, was dich bekümmert, auf den Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. All die großen Zusagen Gottes, die hat doch Gott nicht gesagt, um uns zu ärgern, sondern um das zu erfüllen vor uns. Und jetzt darf ich vom Gebet viel, viel erwarten. Und das Gebet macht mutig, weil Mose um die Kraft des Gebetes weiß, sagt er, wir können dieser Gefahr trotzen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen nicht zurückweichen, sondern wir dürfen mutig drauf vorgehen. Das ist übrigens eine ganz große Not, dass viele Christen ängstliche Leute sind und nicht vorwärts gehen. Ich habe Ihnen ja erzählt, wer bei der Hofa-Konferenz dabei war, dass da einer kam in der Pause und gesagt hat, ihr müsst mehr sagen, dass die Christen offensiv sein sollen. Das ist richtig. Wir wollen doch drauf zugehen. Wir wollen doch dem Teufel Land abjagen. Wir wollen doch kühne Taten machen. Wir wollen doch Wunder erleben. Wir wollen doch andere zum Glauben führen. Wir wollen doch der Gottlosigkeit wehren. Wir wollen doch was tun. Und wenn wir da vorwärts gehen, durchs Gebet können wir es wagen. Als der Helmut Wenzelmann mit seiner Neuordnung begann, der offene Abend war ja früher aus einem Jugendkreis der Gedächtnisgemeinde herausgewachsen, hat er die große Idee gehabt, da einen großen missionarischen Wurf zu machen mit großen Einladeabenden. Da hat er zuerst in Stuttgart ein paar Leute gesucht und hat gesagt, betet ihr regelmäßig für diese Arbeit. Und dann hat er gesagt, jetzt können wir vorwärts gehen. Nur ein paar. Das sind ja meist die treuen Frauen. Die großen Dinge im Reiche Gottes gehen durchs Gebet. Ganz herzlichen Dank. Vorher waren wir 6 oder 7 und so jemand. Es sind nicht viel Bäder in der Hofacker Kirche. Sonntag sind wir als 3. Es war schwierig, 20 Minuten vorher da zu sein. Aber da sind wir ein wenig. Bäder sind immer wenig. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Im Krankenhaus wird viel gebetet. Aber es ist eigentlich schade, dass wir nicht, darf man ja auch beten, es ist eigentlich schade, dass wir so wenig das erkennen. Die ganzen großen Taten gelingen durchs Gebeten. Wenn man heute sieht, wo große Wirkungen auch sind, im Reich Gottes kommt es immer aus dem Gebet. Das macht mutig, nimmt die Angst weg. Ob man eine missionarische Arbeit macht oder ob man eine, ist da nur die Tür offen, dass sie ein bisschen durchzieht, das ist super. Was man auch tun will, es geht durchs Gebet. Man kann es gar nicht anders irgendwo machen mit dem Schutz. Unsere Schwestern im Sudan, 3, wurden heute Nacht um 3 wieder von der UNO evakuiert, weil die islamische Zentralregierung wieder eine größere Sache vorhat. Sie haben aber Hoffnung, schon am Freitag wieder zurückzukehren. Sie dürfen nicht einmal mehr ihre Sachen holen. Sie wurden bloß so mit Flugzeugen kurz herausgeholt. Das ist der Schutz Gottes, weil man in diesen ganzen verwirrten politischen Situationen nicht einmal hineingreifen kann. Sie schreiben, dass im Februar 2x11 Personen als Geiseln genommen worden wären von den Moslems. Nicht? Das geht ja schon gar nicht mehr in unsere Zeitungen rein. Und da, was da die Gebete der Gläubigen bewirken, weil Gott die Gebete hört. Und Sie müssen wissen, dass Ihr Leben umgeben ist von vielen fürbittenden Menschen. Und mir ist oft schwer, wenn jemand stirbt. Jetzt wird wieder die Lücke frei. Wer betet für sie? Was oft die alten Leute getan haben, das Gebet ist so groß. Ich habe ihn oft gesagt, Fritz Grünzweig, wenn er da so all saß in der Synode, so versunken, hat nicht geschlafen, er gebetet. Seine Tätigkeit in der Synode war ein Gebet, fortwährendes Beten. Und da war eine Atmosphäre, da war eine Vollmacht da. Das ist für alles, was Sie tun wollen. Sie können es erleben in schwierigen Dingen. Wir tun es viel zu wenig, bevor Sie einen schwierigen Besuch machen. Beten Sie und Sie sind überrascht, wie plötzlich Sie empfangen werden. Das Gebet ist das Allerwichtigste, weil Gott Herzen verwandeln kann. Und darum war Mose mutig und hat den Josua hingestellt und hat gesagt, jetzt geh du hin und führe du die Schlacht. Und dann hat Josua den Mut und Mose hat den Mut, in einen ganz schwierigen Kampf zu gehen. Die hatten doch keine ausgebildeten Soldaten, die waren doch gar nicht dafür gerüstet. Eine schöne Geschichte steht ja in den Chronikbüchern, eine der schönsten Geschichten vom König Josaphat, der ein gläubiger Mann war, 2. Chronik 20, der in einer ganz schwierigen Bedrohung von Jerusalem, als die Feinde schon in Engedi standen, gerade diese Wüstennomadenvölker herangezogen war, da hat er alles Volk versammelt im Tempel, und hat gebetet. Und dann sind sie niedergekniet und haben zu Gott geschrien und haben gesagt, Herr, in dir ist Kraft wieder diesen großen Haufen. Wir können nichts machen. Wir haben keine Kraft. Aber du hast Macht. Und so war es dann nachher, dass sie durch ein Wunder Gottes auch dieser Bedrohung wehren konnten. Sie kennen den Hiskia, als er den Schmähbrief empfangen hat. Als er einen Schmähbrief empfangen hat, ist er in den Tempel gegangen und hat ihn vor Gott ausgebreitet. Und wenn ich immer wieder zurückdenke an diese Jahre, die uns Gott in der Hofa-Gemeinde geschenkt hat, wir hatten sehr, sehr schwierige Jahre. Und vielleicht das erste Jahr war eines der schwierigsten Jahre, wo Gott uns einen furchtbaren Rückschlag auch treffen ließ. Ich sehe noch den Professor Pfleiter, wir waren da bloß ein paar unter vom Kirchengemeinderat. Wir konnten kaum mehr weitersprechen. So waren wir enttäuscht und entmutigt. Und dann haben wir gebetet. Und wenn es Gott diese vielen Jugendkreise geschenkt hat, er hat es geschenkt. Weiß noch, wie ich Kinderkirche gehalten habe mit 6 oder 8 Kindern da in der Hofacker Kirche nach dem Gottesdienst. Heute sagt man, heute kommen Leute. Das ist ein Wunder Gottes. Gar nichts anderes, als der Herr Menschen zieht. Und wenn man da sieht, wie unsere jungen Leute ihre Freizeit machen, wenn da außen das Zelt noch hängt vom Trocknen, ärgern sie sich nicht drüber. Mich freut es, dass sie so aktiv sind, ohne einen Hauptamtlichen. Und wie ihnen eine Leidenschaft ist, Menschen zu Jesus zu bekehren. Das ist so wunderbar, dass der Herr in diesen Menschen, das können sie nicht bei einem machen, das können sie keinen heute bereden, sondern der Herr wirkt durchs Gebet. Und dann müssen wir auch dahinter stehen. Und ich freue mich, wenn Sie das einfach auch nehmen und sagen, gucken Sie mal in so Gebetsgruppen, und sagen, ich will dabei sein, weil das gemeinsame Gebet uns auch mutig macht. Das ist so wichtig, in der Gemeinschaft zu beten. Jesaja 54, Vers 11 steht das schöne Wort. Jesaja 54, Vers 11. Nein, wo ist denn das? Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Gerade dann, wenn Menschen Böses vorhaben und sie sagen, ich fühle mich schutzlos ihnen ausgeliefert. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Also das macht mutig, wenn wir beten. Und ich will es Ihnen für Ihren Existenzkampf sagen, für Schwierigkeiten, die Sie haben, für berufliche Nöte. Sie dürfen vom Gebet Großes erwarten und gehen Sie Ihren Weg immer weiter. Der Weg, den der Herr führt, der ist mit vielen Schwierigkeiten besetzt. Und da sind Menschen auf dem Weg, die Sie runterwerfen wollen. Und da müssen Sie draufbleiben, ganz fest, unerschütterlich und unerschrocken. Eine unserer jungen Mitarbeiterinnen, keine 30 Jahre alt, die jetzt ausreist, hat sich kurz vorher noch einer Krebsoperation unterziehen müssen. Kerngesund, eine unserer wichtigsten Mitarbeiter, es geht sie trotzdem. In den nächsten Tagen reist sie aus. Ganz plötzlicher Befund. Und das sind Dinge, wo man auch sagt, ja, höre ich jetzt auf oder gehe ich dann nochmal in ein kritisches Klima hinein? Nein, wir wissen, dass der Herr auch diese Widerstände überwindet. Und wenn die Beter da sind, die dem Herrn die Ehre geben, dann glaube ich, dass wir viel wagen können. Wir hätten das nie gedacht, dass wir das so erleben, wie die Margarete Roth in den 12 Monaten Huambo durchkam. Mit einer ganz wunderbaren, unglaublichen Bewahrung. Mit all den Gefahren, wo man den Durchschutz noch am Fenster sieht, wo sie kurz vorher an dem Stuhl gesessen war und nichts ist ihr geschehen. Nichts war da. Sie hat jetzt ja in dem letzten Brief so schön geschrieben, dass jetzt bei der Einnahme der Regierungstruppen ihr Auto noch einmal beschlagnahmt wurde. Wie ich dort war, war schon das schöne Auto völlig von Ratten durchsetzt, weil in den, wo das natürlich Parkhopfen die rum. Jetzt hat sie die Regierungsarmee noch einmal in Besitz genommen und sie hat es wiederbekommen, nochmal ramponiert. Aber sie sagt, das fährt nochmal und sie ist sehr stolz, dass es sowohl von den Terroristen wie von der Regierungsarmee benutzt wurde, um siegreich Huambo zu schlagen und jetzt sei es wieder ihr Eigentum. Weil da Gott einen durchführt, was sind das für Wunder des Gebets? Was sind das für Wunder des Gebets? Das können Sie menschlich überhaupt nicht sich vorstellen, wie das gehen kann und wie das gehen soll. Und das zweite Gebet macht stark. Nicht der Mose hebt die Hände hoch und wenn er die Hände hochhebt, siegt Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Ob die Sache des Reiches Gottes in unserem deutschen Volk noch einmal durchbricht, ob nochmal eine Erwägung kommt, ist nur eine Sache der Beter. Wir verstehen das natürlich nicht, warum Gott sich nach unseren Gebeten richtet. Warum macht es Gott nicht unabhängig? Ja, das ist eigentlich schade. Wir sind mitschuldig, wenn so viele Leute verloren gehen. Weil Gott hat es an unseren Gebeten festgemacht. Wenn sie rufen, dann will er erhören. Und wenn wir nicht beten, wird nichts geschehen. Dieses schöne Jugendtreffen über Pfingsten in Bobengrün im Frankenwald ist ja entstanden. Zuerst war es eigentlich, junge Leute haben am Pfingsttag einen verunglückten Alterskameraden besucht, der vom Kirschbaum gefallen war. Sie kennen, ich bin auch mal vom Kirschbaum gefallen. Das ist ein ganz gefährlicher Baum, weil der so leicht mit seinen Zweigen bricht. Und da war einer gefallen und war gelähmt und den haben sie besucht. Und aus diesem Wunsch ist es eigentlich rausgewachsen. Wir wollen dem was mitbringen und so weiter. Und dann war der Großvater Hägel, der regelmäßig auf einem Wiesenstück gebetet hat um eine Erweckung. Und an dieser Stelle findet heute das Jugendtreffen mit 7000 jungen Leuten statt. Es ist ja manchmal ganz merkwürdig, wie das läuft. Es sind so wenig Beter da. So wenig Beter. Und wo sie beten, können sie wirklich die ganze Macht des Feindes schlagen. So sagt es auch die Bibel. Beim Paulus heißt, helf mir kämpfen mit Beten, Kolosser 3. Oder Kolosser 4 ist es. Das ist so wichtig, dass ich durchs Gebet das Wachsen des Reiches Gottes in dieser Welt beeinflussen kann. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, ist mir oft überrascht, wie es das geht. Durchs Gebet geht das, durchs Gebet. Aber Mose wurden die Hände schwer und er kann nicht dauernd die Hände hochhalten. Und jetzt ist das Schöne, dass die Gemeinschaft beim Beten hilft. Dass wir schüchtern sind und beim Beten nicht gerne vor anderen beten, das ist ganz einfach zu erklären. Das Gebet gehört unter die Scham. Gebet gehört unter Scham, weil es etwas Intimes ist. Das ist übrigens heute in unserer Zeit dumm, wenn man so macht, wie wenn es keine Scham über Intimes gibt. Die Scham wirkt sich gerade dadurch durch Enthemmung aus. Das ist aber unnatürlich in unserer Zeit und auch nicht etwas, was aus der heilen Seele kommt. Aber ganz natürlich ist, dass man eine Scheu hat. Das ist doch ganz klar. Deshalb machen wir natürlich beim Beten oder beim Predigen auch lieber als Verkündiger durch Allgemeinplätze machen, als meine persönlichen Dinge ins Gebet rein. Das ist immer, weil man hier eine Hemmschwelle hat. Aber Sie haben immer wieder gemerkt, wie wunderbar das ist, wenn bei einem Krankenbesuch einer ein natürliches, echtes und freies Gebet spricht. Ich habe mich auch so gefreut bei der Hofbacher-Konferenz, wo das so spontan und echt war. Ich habe auch noch Billy Graham im Ohr, der sagte, viel kürzer sollten wir beten und nicht so lang. Aber das ist so was Schönes, wenn wir mit hineingenommen werden. Das hat nochmal ganz klar, nicht predigen beim Beten, auch in der Gebetsgemeinschaft. Das ist ja oft abstoßen bei der Allianzgebetswoche, wenn da einer uns theologische Vorträge hält oder biblische Geschichten erzählt im Gebet. oder Phrasen macht, unnatürliche. Aber das ist sowas Mutmachendes, wenn jemand mit einem betet, natürlich und einfach, und sagt, komm, ich nehme dich mit. Und darum ist die Gemeinschaft im Gebet so wichtig. Da haben sie dem Mose die Hände gestützt, da könnte man meinen, es sei fast magisch, wenn man die Hände oben hat, dann helfe das. Es geht ja bloß darum, dass man in einer Gemeinschaft betet, die den anderen mitnehmen und die mit anhalten zu beten. Schau, was ganz arg Schönes, etwa an einem Krankenbett, wenn man wachen muss, das Beten. Es gehört zu den ganz großen Erlebnissen. Wenn Sie jetzt irgendwo Nachtwache halten müssen, da werden Sie sagen, das war für Sie die größte Bereicherung. Natürlich ist es oft schwer, wenn man denkt, jetzt ist noch der letzte Atemzug bei den Menschen, den man begleitet. Es ist ja furchtbar, dass das kaum mehr möglich ist. Auch für mich nicht mehr. Es wird kaum mehr geholt. Ich finde das so schade, weil das auch für die Angehörigen so wunderbar war, das Beten, das Liedverse sagen, das Bibelwort sagen und dann beten, einfach in der Stille beten. Und da ist so... Das Heimgehen von Menschen, da wo ich es erlebt habe, war ein solcher offener Himmel. Und durch das Beten war eine solche Atmosphäre auch in einem Sterbezimmer da. Das ist ja schrecklich, dass das heute in die Krankenhäuser verlegt wird. Und was soll denn das, da noch den Notarzt anrufen? Und dann wird nochmal beatmet und dann, ja, jetzt konnte er nichts mehr machen. Also das ist doch nicht der Sinn von uns Christen. Und ich weiß, wenn ich jetzt hier zusammenbrechen würde, würde Sie auch das als oberste Pflicht ansehen, aber ich würde Sie einfach meinen, stellen Sie sich doch innerlich darauf ein, dass es auch, wenn es der Herr schenkt, dann sagen wir, gut, wenn er einen heimruft, und dann wollen wir bereit sein, aber das Beten ist doch schön in so einem Augenblick. Dass man dann still wird und sagt, jetzt wollen wir beten, wenigstens noch die letzten Augenblicke, wenn einer von hier hinübergeht in die neue Welt Gottes. Aber das Beten ist so wunderbar, wie das stark macht, und das macht stark zum Siegen, wenn andere für uns beten. Haben Sie Menschen, die für Sie beten, sonst bitten Sie andere und sagen, bet für mich. So wie wir sagen, ich habe morgen Prüfung, aber doch nicht bloß da. Bet für mich, auch in schwierigen Lebensentscheidungen, ich will mich verloben, bet doch für mich, dass ich die rechte Entscheidung fälle oder dass Gott was dazwischen schiebt, wenn es nicht sein soll, oder Wohnungswechsel, das sind alles wichtige Dinge. Aber auch erst recht, wenn wir zum Kampf sind. Also ich habe einen schwierigen Besuch morgen, bete du für mich. Und dann werden Sie wieder Erfahrungen mit Gott machen. Wir sollten auch mehr im Gottesdienst erzählen von unseren erlebten Wundern und Gebetserhörungen, die wir erleben. Schlagen Sie jetzt mal auf, Matthäus 21, Vers 21. Und Vers 22, zuerst kommt von dem Berg, zu dem wir sagen, heb dich und wirf dich ins Meer. Da sagen wir so schnell, so kann es doch Jesus nicht gemeint haben. Aber man kann durch den Glauben viel tun. In unseren Tagen wird das ja immer verlegt auf irgendwelche wunderbare Evangelisten, die die Gabe der Heilung haben. Sie wissen, dass ich ganz, ganz große Sorge habe. Sie haben ja auch gemerkt, dass ich immer mit großer Vorsicht darüber geredet habe. Ich will jetzt immer mehr meine Scheu ablegen. Ich fürchte, dass viel, viel nur eine notvolle Fehlentwicklung war. Mit den vielen Wunderzeichen. Das Gebet macht Wunder, nicht irgendwelche Menschen. Das Gebet. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Natürlich kann Gott von Krebs heilen. Natürlich. Aber wir können Gott nicht verzwingen. Und wir haben es auch oft schon erlebt, dass Gott völlige Genesung geschenkt hat und Heilung, auch bei unheilbaren Krankheiten. Ich sage nur, schwierig drüber zu reden, weil dann die anderen sagen, warum ist bei mir nicht so weit gekommen. Aber das sagt Jesus, was ihr bittet im Gebet. Und das, wir denken auch in Jakobus 5, das Gebet über den Kranken. Und natürlich, das machen wir. Deshalb haben wir auch die Gebetsgruppen. Das ist mir also immer noch schwer, warum das nie benutzt wird, dass ich muss nächste Woche in Operation und dann kommt dann die Gebetsgemeinschaft noch mit. Das ist ganz arg schön. Da passt es am allerbesten hin. Aber auch was, alles, was wir tun, wir wollen das auch mittragen, mit dran denken. Das ist mir so wunderbar, bei den Skifreizeiten wieder, weiß ich, da war ein Mädchen dabei, das eigentlich sehr kritisch eingestellt war. Die Eltern haben sie angemeldet und sie war eigentlich alles, das so 16 Jahre, gar keine christliche Gruppe gehabt. Seit dieser Freizeit innerlich verwandelt. Und das kann nur durchs Gebet geschehen. Auch wenn Sie mit Enkeln und mit Menschen irgendwo Schwierigkeiten haben, das Gebet ist ein Schlüssel. Johannes 11, Vers 40. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Gebet im Glauben, das heißt, ich darf Gottes Macht erwarten. Jakobus 1, Verse 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, ist gleich einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. So, es gibt ja viele Verheißungen, gerade von Jesus, die für die Erfüllung des Gebetes sind. Sogar fast am meisten hat Jesus vom Gebet gesprochen. Er hat eine solch große Zusage gegeben. Wie viel Zeit hat Jesus im Gebet zugebracht? Jesus hat dem Wort, dem Mahnwort wenig zugetraut, aber dem Gebet hat er viel zugetraut. Und jetzt möchte ich bloß noch ein Letztes sagen zum Gebet und Kampf. Was bei uns immer ein Gegensatz ist, muss ich jetzt was tun und oder beten? Das eine gehört zum anderen. Beten und kämpfen. Beten und tun. Das ist bei den Ungläubigen, Hände in den Schoß legen. Ich kann die Formulierung schon nicht mehr hören, die ist gemein und bösartig. Beter sind Leute, die viel tun, gerade die Tätigen, die beten. Die Faulpelz nicht. Wer an der Front steht, betet. Und beten ist eine Tat. Und deshalb ist das Volk Israel aufgebrochen und hat den Kampf gewagt. Es gibt ja herrliche Bücher von dem Jim Fraser, dem Missionar, der ein Beter war, dann von dem Müller, Brüssel, ganz gewaltig, ein Beter ohne Gleichen, hat immer wieder viele angeregt zum Beten. Und wenn man die alles immer wieder sieht, was das war, in der Geschichte des Reiches Gottes, da waren einfach so tolle Leute, da war eine Frau in den USA, die hat einfach ein Nachmittagskaffee gerichtet und da ist der heilsame Offizier gekommen und hat gesagt, Herr, du weißt, was ich am Mittag vorhab. Mein Sohn braucht einen Kompagnon, der mit ihm rausgeht. Und hat sie betet und hat sie den Kaffee eingeladen und nach dem Kaffee hat ein Mann binnen 2 Stunden seine Lebenspläne geändert, wurde einer der führenden Missionspioniere Afrikas. Da war eine Frau im Hintergrund, die hat es gesehen, gebetet. Da sind Reichsgottes Dinge abgelaufen. Also der Kampf gehört dazu und da heißt es dann, der Herr ist mein Feldzeichen. Der Herr ist mein Feldzeichen, der Herr ist mein Stab. Also das heißt, hat jemand zufällig gesehen, am Samstag war so schön, wie die Parade zum Geburtstag der Königin ablief. Das ist was ganz arg Schönes, die mit der Bärenmütze in England, wunderschön, wunderschön, stundenlang, wie die da rummarschiert sind mit Karle tragt Duderschirm und so weiter, Melodie, Nationalhymne Englands. Und dann kam der große Moment, wenn die Fahne entrollt. Die Fahne, das ist ja natürlich furchtbar. Zeremonie, ein Aberglauben, dass in der Fahne alle Macht drin liegt. Und das heißt, für uns ist unser Feldzeichen ist der Herr. Wir brauchen keine Fahnen. Ich will es gleich übertragen. Unser Feldzeichen, mit dem wir siegen, ist Jesus. Und zu ihm schauen wir auf. Und darum wagen wir viel und darum gehen wir mutig in die Auseinandersetzung, gehen in den Kampf. Und darum wissen wir, dass wir in diesen Tagen auch noch viel wagen wollen für unseren Herrn. Und ich denke, unser Herr hat auch noch viel vor. Wir wollen uns nicht verkriechen. Und wenn wir so viele junge Leute sehen, freuen wir uns, dass sie in ihrem Leben noch viel Dinge anpacken dürfen. viel Dinge anpacken, wo man sagt, wir haben gemeinsam alles verloren. Ich freue mich immer, wenn der liebe Bruder Volkmann da auf der Königstraße ist, in diesem gottlosen Getümmel drin, dass der Herr euch das schenkt, dass offene Herzen da sind und dass das Wort, das ihr dort Menschen überreicht, eine lebenslange Wirkung ausübt und dass es Menschen rettet und bewegt. Der Herr ist mein Feldzeichen und darum will ich etwas tun. Das bleibt ein Geheimnis Gottes, warum Amalek ausgerottet werden muss. Es kommt nachher nochmal vor beim Saul, da erinnern Sie sich, dass Saul diese Bitte nicht erfüllt hat. Es wird ihm zum Vorwurf gemacht. Wir haben das im 5. Mose nochmal. Darüber kann man nichts sagen, das bleibt Gottes Geheimnis. Aber was wir heute hören wollten, war vom Gebet. Und das ist wichtig, dass wir Großes erwarten vom Herrn. So, jetzt haben Sie trotz der Hitze noch gut ausgehalten und gut mitgemacht. Vielen Dank.